MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
So, den werten Namen hätte ich gerne.
Jan Rönert.
Geburtstag.
19. November 1976. Ein Tag, den ich mit Anna Seghers und Jodie Foster teile.
Was bedeutet Ihnen, dass Sie diesen Tag mit Anna Seghers und Jodie Foster teilen?
Ja, ich fand das immer ganz besonders, weil einerseits ja dieser große Film Taxi Driver, an den man bei Jodie Foster denkt.
Da war sie noch ganz, ganz jung.
Ja, natürlich, den habe ich dann später nachgeholt.
Nein, also Jodie Foster war auch sehr jung, als sie da gespielt hat.
Ach so, ja, ja. Und Anna Seghers, natürlich, als ich eingeschult wurde, war sie staatstragende Autorin. Ich glaube, sie ist sogar 83 gestorben, in dem Jahr, in dem ich eingeschult wurde. Aber gerade die frühe Anna Seghers hat große Erzählungen geschrieben. Ja, Aufstand der Fischer von Santa Barbara zum Beispiel. Oder dann den Roman Transit, ja, ein Flüchtlingsroman, wenn man so will. Wichtige Autorin.
Und mit den beiden Frauen haben wir auch zwei Bereiche genannt und angedeutet, die ihnen sehr, sehr viel bedeuten, nämlich Literatur und Film.
Ja, das stimmt. Ja? Ja. Okay.
Geburtsort?
In Gera. Das teile ich mit dem Radrennsportler Olaf Ludwig und dem Dichter Lutz Seiler.
Olaf Ludwig, Olympiasieger 1988 in Seoul. Und Lutz Seiler, ja gut, da kommen wir vielleicht noch zu sprechen, wann Sie mit ihm und neben ihm aufgetaucht sind, erstmals aufgetaucht sind, kommunizieren, korrespondieren, was auch immer. Die Profession.
Ich verstehe mich als Autor, also im breitesten Sinne von der Lyrik bis zur Literaturwissenschaft.
Also ich lese, dass Ihre Rentenberechtigung wahrscheinlich abgeleitet werden wird aus einer Professur für neuere und neueste Literatur in der technisch-wissenschaftlichen Welt an der TU Braunschweig.
Ja, das
stimmt. Ist das nur ein Nebenerwerb, oder?
Nein, nein. Da fließt aber natürlich auch Herzblut mit ein. Und ich habe in Jena mal studiert und kam dann 2011 mit verschiedenen Umwegen, zum Beispiel über Bulgarien, DRD-Lektorat, nach Braunschweig, eine technische Uni, die ich vorher so nicht kannte. Dieses trans- und interdisziplinäre Arbeiten, also mit anderen Fächern, zum Beispiel auch mit den Architekten oder den Landschaftsgestaltern, den Geoökologen, das hat mir sehr, sehr viel gebracht. Und das kann ich also auch den Kollegen an den philologischen Fakultäten der großen Unis nur empfehlen, also mal wirklich auch sich zusammenzusetzen mit den Naturwissenschaftlern, mit den Technikern, Ingenieuren. Das kann nicht schaden.
Auch diese Zusammenhänge denken und beschreiben ist ja Spezialität von Ihnen. Geopoetik, Landschaft und Literatur, Geopoetik, da kommen wir auf jeden Fall drauf zu sprechen. Was treibt Sie an?
Das Sonnenlicht.
Da haben wir aber heute schlechte Karten. Es regnet.
Ja, aber dafür haben wir Van Morrison eben gehört.
Die musikalische Sonne. Wo fühlen Sie sich zu Hause?
Unter Bäumen.
Da legen Sie sich hin.
Ja, ich liebe Bäume. Ich versuche natürlich auch auf Bäume zu blicken. Ich liebe auch Bäume zu pflanzen, wenn es möglich ist. Oder mich um Bäume zu kümmern. Es ist einfach ganz wunderbar, denen ja beim Wachsen zuzusehen, ist jetzt zu emphatisch gesprochen. Meistens, wenn ein Baum erfolgreich wächst, überlebt er uns ja. Und wir haben etwas für die Zukunft getan, aber wir können es natürlich nicht abschätzen. Und das ist sehr, sehr spannend. Das ist vielleicht mit allem dem, was wir mal hinterlassen, so, dass nicht genau gesagt werden kann, was wird eigentlich damit, aber es ist was da. Ja, und hier ist natürlich etwas, das irgendwie wächst.
Wäre Forstwirtschaft für Sie was gewesen? Als Beruf?
Also ich habe mir mal die Frage gestellt, ob ich nicht auch Geologie hätte studieren können, als ich mich besonders mit dem Karst, mit den Gesteinen anfing zu beschäftigen. Ja, also Forstwirtschaft, mein Großvater erzählte mir, er hatte das werden wollen und wegen verschiedener Umstände, auch der Krieg beispielsweise, hat das verhindert. Aber der liebte den Wald sehr und natürlich hat er mir so eine Liebe auch gegeben. Aber es ist natürlich schwierig, also was heutige Wälder betrifft. Und Forstwirtschaft ist natürlich auch Wirtschaft, ja, ein ökonomischer Aspekt.
Peter Wohleben nennt ja unsere Wälder Plantagen, glaube ich.
Ja.
Kiefern, schäbige Kiefernplantagen.
Man sieht, was dann auch daraus werden kann, ja, wenn man an den Harz, Hochharz geht, wo diese Plantagen eben dann auch alle zum Sterben verurteilt sind. Also man wünscht sich natürlich einen großen Artenreichtum auch unter Bäumen, ja.
Welche Musik hat Sie jüngst berührt?
Naja, wir hatten jetzt eben das schöne Lied und gestern habe ich noch einen Song von Bob Dylan, den ich auch immer wieder gern gehört habe, gehört oder immer gern, weil mich dieses Lied an meine Studienzeit in Genua 1998, ein Erasmus-Jahr, erinnert. Genova per noi von dem großartigen Paolo Conte.
Der Jurist, der singende Jurist, Paolo Conte. Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
Ja, was ich gerade lese, ist ein großartiges Buch. Ich bin kein Philosoph, aber das öffnet mir die Augen, ist auch eine Philosophin für Nicht-Philosophen, die aber interessiert sind. Hannah Arendt, Vita Activa oder vom tätigen Leben. Sie hat das zuerst 1958 auf Englisch verfasst in New York unter dem Titel The Human Condition. Und genau darum geht's auch. Also was sind wir eigentlich als Menschen? Was bedeutet es, zu handeln, etwas zu erzeugen, etwas in die Welt zu bringen, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten? Ja, ein ganz, ganz wichtiges Buch für unser Selbstverständnis und ja, gerade für heutige Fragen unglaublich erhellend.
Wie beginnt der Tag?
Ja, also die optimale Variante wäre wahrscheinlich mit Stille und viel Sammlung. Aber häufig ist es natürlich so, dass es ja mit den 3Ks, Kind, Kater oder Konferenzen beginnt. Ja, seit Corona haben wir ja alle irgendwie auch immer Videokonferenzen, wenn man nicht gleich auf die Arbeit geht. Aber das ist auch in Ordnung. Ja, das ist ja auch schön, den Tag mit verschiedenen Ansprüchen und Beanspruchungen zu beginnen.
Ich kann mir jemanden, der so gerne wandert und in der Natur ist, so schwer vor einem Bildschirm vorstellen.
Ja, also ich erinnere mich an das erste Corona-Semester. Und ich hatte ein Seminar angeboten, Nature Writing. Und das schönste Erlebnis war, dass dann die Studenten hinterher alle sagten, ja, wir gehen jetzt raus. Also jeder für sich selber. Das ist das, was man dann erreichen kann und was mir vorschwebte. Ja, also was soll man machen? Ne? Also der Bildschirm, ja, natürlich. Also ist immer ein Vorwurf, ja, oder ein Anruf, nach draußen zu gehen, ja, den hinter sich zu lassen. Aber nun, wir stecken ja alle in unseren Lebenszusammenhängen.
Wir treffen uns am Buchmesse Samstag, Leipziger Buchmesse. Sie waren schon dort?
Ja, ich habe ein neues Buch abholen können vor 2 Tagen. Das heißt Karstwärts bei meinem Erfurter Verlag Kolia Publishing. Ich habe am Messestand der Edition Faust mein Buch Erdtagzeit, die Gedichte, signieren können und viele Freunde getroffen, die ich lange nicht gesehen habe.
Das Karstbuch, schon das zweite Karstbuch.
Ja.
Was ist das denn mit dem Karst?
Ja.
Also ich habe gelernt, das sind so relativ, also sehr stark verwitterte Gesteinsformationen, jetzt nicht spektakulär hoch, sondern eher wüstes, zerfurchtes Steinland.
Ja, also es ist eher, wenn man dran vorübergeht, auch eine Art von blasser Erscheinung vielleicht oder etwas Mattes.
Aber manchmal auch wie Skulpturen, ne?
Absolut, absolut. Der Karst hat eine unglaublich vielfältige Phänomenologie. Und es gibt nicht den typischen Karst. Natürlich, die Karsterscheinungen sind so Ende des 19. Jahrhunderts alle einmal in der Gegend nördlich von Triest zwischen heutigen Italien und Slowenien. Damals war es Österreich beschrieben worden. Und von dort wurde dann dieser Begriff Karst auch übertragen auf verschiedene andere Gegenden des Globus. Man sagt sogar, dass 20% der Erdoberfläche als verkarstet gelten können. Das ist schon erstaunlich und das sind so die Dinge, die ich gelernt habe, als ich mich mit dem Karst zu befassen begann. Natürlich auch mit Autoren, die dort zu Hause sind in Karstlandschaften. Es gibt eine Erzählung schon von Adalbert Stifter. Es gibt Peter Handke, aber zum Beispiel auch Rainer Maria Rilke, seine berühmten Duineser Elegien. Die wurden im Karst begonnen, direkt über dem Meer bei Duino und auch vollendet im Wallis. Das ist eigentlich auch eine Karstlandschaft.
Und das finden Sie spannend?
Ich finde das sehr spannend, weil es nicht diesem typischen Eindruck vom Gestein entspricht, diesem harten, festen, was wir mit Granit verbinden, was Goethe auch als Urgestein verstand. Hier haben wir das Diffuse, das Poröse, das Ineinanderdringen von Wasser und Gestein, das verändert sich permanent. Es gibt so Erscheinungen wie ein Ponor oder eine Bachschwinde. Das heißt, das Wasser steigt mal und dann ist es wieder versickert. Und man weiß nicht genau, wann kommt es, wann geht dieses Wasser. Das Wasser verschwindet und kommt kilometerweit entfernt wieder raus. Und das sind schon sehr spannende Sachen. Und man muss immer darauf achten, wo man tritt, wenn man unterwegs ist im Karst.
Den aktuellen Gedichtband aus der Edition Faust, Jan Rühnert, haben Sie schon angesprochen, Erdtagzeit. Ich glaube, wir sollten uns einen Eindruck verschaffen, was denn da so drin steht. Und das titelgebende Werk. Ich weiß gar nicht, ob man es Gedicht nennen kann. Können wir hinterher darüber sprechen?
Ja,
ich sage immer, was Sie so unter Gedichten verstehen.
Gedicht.
Genau. Dann bitte ich um Erdtagzeit.
Ja, Erdtagzeit. Der Sandstein macht weiter. Der Kalkstein macht weiter. Der Gipskarst macht weiter. Zechstein, Dolomit, Anhydrit, Muschelkalk, Marmor, Carrara, Dornburgzement weiter. Der Asow-Stahl macht weiter. Nach Atempause zum Durchladen, zum Aufsagen. Mariupol lebt weiter. Auf Loren, in Schmelzöfen, das Herz der Kultur, Salzgitter, Eisenhüttenstadt weiter. Die Quellen aus dem verwitterten Fels brechend machen weiter, fließen zum Brunnen, fließen zur Saale, zur Elster, zur Elbe, zum Meer. Weiter die Wellen, die Tropfen in Höhlen, die Grotten, die Schlotten, Kasematten, Vorsprünge, Dome, Abris, die Türme, die Bunker, die Gänge und Hallen und hallenden Tropfen, Städten, Steinhöhlenden, Nass und schmelzenden Eises machen weiter, in Pleistozänen, Holozänen, Anthropo weiter. Die Jahreszeiten machen weiter, die Knospen im Frühling, die Schafskälte im Sommer, die Gewitter, die Herbstlaubtage, Winterwüsten, Schneematsch, Eistau, Großwetterlagen machen weiter. Krieg und Frieden und Fernsehansagen machen weiter. Die Rolling Stones, erstaunlich, immer noch machen weiter. Die porösen Felsbrocken, die gekerbten Baumrinden, die strahlenden Halden. Erschöpfung, Verkehr und Hölderlin-Zeilen machen weiter. Die Hölderlin-Interpretationen hören nimmer auf. Die Hölderlin-Steine rollen weiter. Die Schienen, der stahlblaue Himmel, das Licht. Die Augen tappen im Blauen, die Augen im Wind. Zum Wasser will alles, den Stein wäscht es aus. Die Geschichten machen weiter, die Tränen, die Sedimente der Tage, die einmal ein Erdzeitalter sind.
Wow, so entsteht Karst, wenn der Stein ausgewaschen wird. Und Sie sind humorbegabt. Die Rolling Stones machen weiter, erstaunlicherweise.
Ja,
und KI macht einen neuen Beatles-Titel. Hei, hei, hei. Was wir alles erleben dürfen.
Ja, sie machen ja tatsächlich weiter. Es bezieht sich aber auch auf den Autor, auf den wir vielleicht nochmal zu sprechen kommen, weil der am Anfang für mich sehr wichtig war. Das ganze Gedicht bezieht sich auf die Vorbemerkung Rolf-Dieter Brinkmanns in seinem epochalen Gedichtband Westwärts 1 und 2. Und da ist eben auch schon von den Rolling Stones, die weitermachen, die Rede. Das war 1975, ja.
Stimmt. Da waren die ja auch schon über 10 Jahre unterwegs, ja.
Mindestens.
Rolf-Dieter Brinkmann, 1940 in Vechta geboren, 1975 in London tragisch verunfallt, also wollte die Straße überqueren, dachte, okay, ich gucke nach rechts, ich gucke nach links. Mhm. Und das war die falsche Reihenfolge bei Rechtsverkehr.
Allerdings.
Und ist dann überfahren worden. Rolf-Dieter Brinkmann, der, wenn ich das richtig verstanden habe, erstens für Sie sehr wichtig war, zweitens möglicherweise für die westdeutsche Lyrik. Zunächst einmal wichtig war, weil er sich auch sehr stark orientiert hat an amerikanischen Autoren. Was ist so besonders an amerikanischen Autoren? Das kommt ja immer wieder auch bei Ihnen.
Ja,
spielt das eine Rolle?
Als ich intensiver mich mit dem Schreiben beschäftigte, so gegen Ende der Schulzeit, sage ich mal, ich kann es nicht mehr so genau zeitlich fixieren, entdeckte ich erstmal eine Anthologie Brinkmann und dann gab es damals nur eine Reklam-Auswahlausgabe von Brinkmann. Sein großer lyrischer Steinbruch Westwärts 1 und 2 war gerade vergriffen und dann hatte ich nach der Zivildienstzeit mein erstes Semester in Jena, 96, und ging durch die Quergasse und sah dort das Antiquariat Blechtrommel. Ging rein und in einer Ramschkiste für 4 Mark war ein zerfleddertes Exemplar von Westwärts 1 und 2, die 5. Auflage von 1981 oder so, und das wurde dann natürlich noch weiter zerflattert, dieses Exemplar, und wieder geklebt, die Seiten, damit die Bindung hielt. Es war ganz wichtig für mich, und weil ich darin auch, um auf die Amerikaner zu kommen, was entdeckte, was ich eben in der deutschen Lyrik, natürlich hatte ich Rilke oder Ben gelesen und die sind großartig und auch wichtig für mich, aber in der amerikanischen Lyrik war so eine Konkretheit, so eine Direktheit, so eine Spontanität, auf die Sachen zuzugehen. Der wunderbare New Yorker Dichter Frank O'Hara, der hatte diese, er nannte das I do this, I do that Poems. Ja, der hat immer in seiner Mittagspause, deswegen nannte er es Lunch Poems, seine Gedichte geschrieben. Er ist raus auf die Straße gegangen und hat das, was er gesehen hat, alles in ein Gedicht packen können. Er hatte Vorbilder, das waren die französischen Kubisten wie Guillaume Apollinaire zum Beispiel gewesen. Und so lernte ich dadurch auch nochmal die Amerikaner, vor allem die New York School wie O'Hara oder John Ashbery oder eben die Franzosen der Jahrhundertwende nochmal neu kennen. Und das hat mich lange geprägt und war quasi jetzt eine lyrische Schule für mich auch gewesen. Ja, das war für mich sehr, sehr wichtig.
So, das lasse ich jetzt erstmal sacken. Freue mich über einen weiteren Musikwunsch, der wiederum mit einem Kinobesuch zusammenhängt, habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Patti Smith, Redondo Beach, spielt eine Rolle in Perfect Days von Wim Wenders.
Ja, das Soundtrack? Das Mädchen, ja, dem fallen die Tränen. Sie hatte noch nichts von Patti Smith gehört, sie war zu klein dafür und hört sich diese Musikkassette an.
Die Kassetten von
und
Toilettenreiniger.
Dann klaut sie diese Kassette auch noch, ja, ganz weil genau. Es ihr so gefällt.
Also Perfect Days, ein von Jan Rönert, sehr geliebter Film. Der Lyriker Jan Rönert, zu Gast bei MDR Kultur trifft und für ihn jetzt Patti Smith.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Fragebogen.
Die Fragen an Jan Rönert, Literaturwissenschaftler, Übersetzer, Autor, Lyriker. Wohnhaft in Leipzig. Haben Sie, Herr Rönert, ein Vorbild oder eine Lebensmaxime?
Ja, sehr gefällt mir diese Zeile von Leonard Cohen in einem Lied von ihm. There's a crack in everything, that's how the light gets in. Also in jeder Sache, die vielleicht noch so verworren oder düster erscheint, findet sich doch irgendwo ein Riss, durch den das Licht hindurch dringen kann.
Welches Bildungserlebnis ist Ihnen in Erinnerung geblieben?
Ich habe daran gedacht, wie mein Großvater mit mir, ich war vielleicht 5 Jahre alt, in den Wald ging. Es war im anbrechenden Winter und wie wir die gesammelten Kastanien ausschütteten auf der Waldwiese, um die Wildtiere zu füttern durch den strengen Winter hindurch, den es damals noch mehr gab als heute. Und wie wir dann hinterher auch im Dachsbau im Unterholz nachgeschaut haben, mit Hilfe eines Stockes, den wir eine Woche vorher dort platziert hatten, ob der noch bewohnt war oder nicht.
Das war spannend.
Für mich, wenn ich jetzt zurückdenke, auf jeden Fall, ja, prägend.
Der Großvater war in vielerlei Hinsicht, glaube ich, für Sie sehr prägend.
Ja, ja.
Der hat geschrieben?
Ja, der hat auch geschrieben, dann vor allem
sehr
auch
naturverbunden?
Ja. Im Alter, also er hat sich mit der Chronik des Dorfs, Oberndorf, wo ich aufgewachsen bin, beschäftigt. Er hat mich mitgenommen dann auch als Heranwachsender in die Archive. Kam ich dann mit 12 Jahren in das Archiv nach Altenburg oder nach Greiz oder wo gerade verschiedene Akten, die er dann suchte, waren, oder in die Taufregister in verschiedenen Kirchen, wo er war. Das war spannend für mich. Ich habe es damals nicht so ganz durchschaut. Hat auch zu jedem Geburtstag, der irgendwie anstand, immer Gedichte geschrieben. Das ist sehr prägend für mich gewesen. Man merkt das ja immer erst hinterher, was man so mitbekommt, ja, während des Aufwachsens.
Wann fühlen Sie sich am lebendigsten?
Beim Gehen.
Wie jetzt? Zum Bäcker gehen? Nein.
Naja, das gut, wenn man nicht mehr Zeit hat, dann kann das auch schon genügen. Warum nicht?
Das Kind zum Kindergarten bringen.
Genau, so ist das. Ja, ja. Und wenn man dann noch mehr Zeit hat, kann man vielleicht noch eine kleine Runde drehen. Zusätzlich, das Gehen gibt mir tatsächlich die Lebendigkeit, die Bewegung, die ich brauche. Wenn wir jetzt von den Gedichten reden, es gibt, glaube ich, wenige Lyriker, wenige Dichter, die im Sitzen ihre Sachen geschrieben haben. Zumindest, ich kann es mir einfach schwer vorstellen, dass ein Gedicht allein im Sitzen entstünde. Aber natürlich ist das bei jedem und jeder auch sehr unterschiedlich. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Gedicht für mich allein im Sitzen entsteht. Kann auch sein, es gibt verschiedene Situationen, aber selbst dann kommt die Bewegung im Schreiben mit hinein.
Gut, dann bleiben wir da mal bei. Sie gehen und Ihnen fällt etwas zu und ein, oder die Vögel erzählen Ihnen eine Geschichte oder die Bäume. So, und Sie nehmen dann das Notizbuch, einen Stift und schreiben das beim Gehen auf. Das glaube ich nicht, das müssen Sie anders lösen.
Das kann man machen, wenn man jetzt wirklich allein auf einer langen Wanderung unterwegs ist. Wenn man das so einplant, kann man das dann so tun. Wenn man ganz schnell wirklich etwas notieren möchte, ja, wir haben heute natürlich alle unser Mobiltelefon dabei, wo man solche Dinge dann hineinsprechen kann,
um sich schnell
festzuhalten. Oder man lässt sie erstmal sich setzen, die Dinge in sich wirken, ohne etwas aufzuschreiben, vielleicht auch erstmal als Bilder, ja, und vielleicht kommen die dann irgendwann auch wieder einfach. Und man denkt an sie und irgendwann ist etwas da. Also man muss auf einen privilegierten Moment vielleicht warten. Man muss auch nicht alles aufschreiben.
Tagebuch haben Sie auch nicht geführt?
Also Tagebuch würde ich es nicht bezeichnen. Was mir wichtig ist, sind Aufzeichnungen, Notizen, das, was ich vielleicht sehe, beobachte, aber nicht im Sinne eines intimen Tagebuchs, wo ich für mich selbst quasi monologisch jetzt meine Psyche ausbreite. Das habe ich immer seltsam gefunden, ja.
Wieso?
Weil ich mich, glaube ich, an den Dingen, die mir gegenüber sind, versuche abzuarbeiten, was man so gemeinhin Kontemplation nennt. Ich versuche eher nicht, mich zu fragen, was wirkt jetzt in mir, sondern was spricht mich jetzt an? Mhm. Und mich ansprechen zu lassen von dem, was ich sehe. Also beispielsweise, wenn ich einen Bussard oder dann im Sommer die Mauersegler am Himmel sehe, das spricht mich zum Beispiel sehr an.
Woran glauben Sie?
An die Beharrlichkeit des Wassers, das den Stein aushöhlt.
Denn sonst gäbe es keinen Karst.
Das ist richtig.
Die Grundlage meines Schaffens.
Ja.
Wesentlicher natürlich. Bestandteil. Wesentlicher Bestandteil. Was finden Sie schwerer, anfangen oder aufhören?
Eigentlich ist es das Weitermachen oder das Dranbleiben. Also man muss sich ja auch unterbrechen und korrigieren können. Man darf sich nicht ablenken lassen, wenn man einer Sache sitzt. Und es geschieht dann schnell, dass man sie vielleicht abbricht, wenn man einmal abgelenkt war oder zerstreut war. Das ist, glaube ich, das Zentrale, dass man sich einfach die Zeit nimmt und weiß, ich habe jetzt etwas begonnen, bin an einer Sache dran und will die auch durchziehen.
So, jetzt erklären Sie mir bitte nochmal, Jan Rönert, geboren 19. November 1976, 1989 waren Sie mithin, Sie haben die friedliche Revolution zum 13. Geburtstag geschenkt bekommen sozusagen.
Richtig.
In Ihrer Vita. Wie haben Sie die damals erlebt?
Passiv noch, natürlich.
Haben die Eltern vermittelt oder der Großvater?
Es war einfach eine Zeit, wo keiner so richtig wusste, was geschehen wird. Es war jetzt auf dem Dorf, ne? Wir waren nicht die Revolutionäre, aber wir waren auch keine Funktionäre. Ich habe den Eindruck im Nachhinein, dass dieser Moment einfach auch schon durch so viele Dinge vorbereitet worden ist. Beispielsweise, wir hatten ja das Westfernsehen. Es war natürlich erstmal ein Widerspruch gewesen, weil man sozusagen all die Dinge sah, die man dann doch nicht so haben konnte oder diese Lebenswelten, die dort waren. Aber wir konnten uns austauschen als Schulkinder darüber. Ich erinnere mich an eine Autofahrt, also im Sommer zur Ostsee, wie jedes dritte Auto mindestens ja auf der Transitstrecke auf der A9 ein Westkennzeichen hatte. Ja, also solche Dinge. Und man stand gemeinsam schon im Stau. Jetzt von dem Westbesuch, den die meisten hatten, nicht zu reden. Natürlich war das ein einschneidender Moment, aber das hat sich, finde ich, für mich erst auch hinterher alles so kristallisiert, weil ich so richtig reingewachsen bin. Und natürlich, ne, man hat dann das Begrüßungsgeld abgeholt und alles war neu und man wollte einfach erstmal neue Horizonte haben, die Dinge neu kennenlernen. Ist dann erstmal in Bayern im Urlaub gewesen und so weiter. Und da gibt es auch schöne Anekdoten zu berichten. Aber wenn man eben noch mit dem Wartburg gefahren ist und dann war die Scheibe zersplittert auf der Fahrt nach München. Und natürlich in München, die hatten keine Ersatzscheibe für den Wartburg. Also haben sie uns, und das war sehr, sehr nett, der Autoklasse eine Scheibe von einem alten Opel Ascona eingeklebt in den Wartburg, ja. Also daran erinnere ich mich noch gern, ja, an die Hilfsbereitschaft der Bajuwaren.
Wie sind Sie auf den Gedanken gekommen, dass intensive Beschäftigung mit Schreiben für Sie etwas ist?
Naja, ich habe schon immer sehr, sehr gern gelesen. Ich habe viel gelesen, dann auch viel Karl May und dann kam Hermann Hesse dazu und Kafka und so diese literarische Sozialisation so mit 12, 13, 14, 15. Das blieb nicht aus, dass ich auch selber einfach irgendwie mir Dinge aufschrieb, notierte, auch mich ausprobierte mit lyrischen Formen. Das interessierte mich schon, wie funktioniert eigentlich ein Sonett und zum Beispiel, und das lernt man nur kennen, wenn man das selber mal ausprobiert, ja, einfach versucht, selber ein Sonett zum Beispiel zu schreiben oder eine andere lyrische Form. Genau, wenn man jetzt malen möchte, ne, kann man nur lernen, indem man selber anfängt zu malen, zu zeichnen und sich dann natürlich auch mit den Meistern beschäftigt oder bestimmten Formen einfach auch beschäftigt. Das habe ich getan, das lief so nebenbei und ich fand das sehr, sehr anregend, sehr erstaunlich, das, was man eben so selbst sich neben der Schule beibringt. Das ist, glaube ich, viel dauerhafter, zumindest in mir eingeprägt, als das, was ich so in der Schule lernen musste.
Ja.
Da ist wenig hängen geblieben.
Sie sind viel gereist im Studium und danach, finde ich ganz, ganz erstaunlich. USA, New York besucht 2003, 2004. Da dann auch intensive Bekanntschaft mit Ron Padgett, den Sie dann auch übersetzt haben. Den amerikanischen Kollegen dann Jahre in Sofia, Bulgarien, 2008 bis 2010. Und dann auch noch längere Zeit in der Ukraine, 2016.
Ja, da war ich nicht längere Zeit. Ich war, ich glaube, eine Woche auf dem Poesiefestival in Tschernowitz.
Bleiben wir mal bei der Ukraine. Was haben Sie damals, 2016, die Krim war schon 2 Jahre besetzt. Was hatten Sie für einen Eindruck?
Ich finde es wirklich wichtig, dass ich dort gewesen bin, sodass ich 2022, also schon vor über zwei Jahren, auch wusste, was da passiert oder ahnen konnte, ein Gefühl dafür besaß. Es war ja schon Krieg, das vergessen wir schnell. Als ich 2016 dorthin kam, da war natürlich nicht in der Westukraine Krieg, aber die Volontärin, die mich in Lemberg abholte, ich hatte die klassische Route von Krakau kommend mit der Bahn durch die Nacht über Chemisel und dann wurden die Spurweiten umgestellt und so weiter genommen. Und als ich dort in Lemberg ankam, zeigte mir die Volontärin erst einmal eine Kathedrale und da waren Opferbilder für die gefallenen Soldaten, die in der Ostukraine schon gefallen waren. Und dann in Tschernowitz Serzhij Schadan, ja, der jetzt wichtigste Poet, der eben auch mehr als ein Poet ist für die aktuelle Ukraine, sondern ganz wichtige Identifikationsfigur für die Kulturszene in der heutigen Ukraine, der hat gelesen in Tschernowitz als so die Hauptattraktion. Was ich aber so erstaunlich fand und was auch für uns in Deutschland so wenig bekannt ist, dass man komplett zweisprachig dort war. Alle Gedichte wurden sowohl ins Ukrainische als auch ins Russische übersetzt und ich hatte einen wunderbaren russischen Übersetzer, das muss ich sagen, der Mark Belorussets, ein russischer Jude eigentlich, der 1992 aus Russland in die Ukraine gezogen war, aus Sympathie für die Ukraine. Und als ich den Mark Belorussets sah, dachte ich, ja, das muss Mandelstamm er gewesen. Also so muss Mandelstamm auch ausgesehen haben. Und ich glaube, er hat meine Gedichte noch besser übersetzt, ja, als sie eigentlich sind. Und natürlich ist da auch eine ganz große Tradition der russischen Poesie dahinter, wenn so eine Übersetzung dann entsteht. Und mit dem Schulrussisch konnte ich so ein bisschen dem Ganzen folgen. Es ist sehr, sehr schade, dass jetzt wahrscheinlich ja der Zug in der Ukraine in Richtung Einsprachigkeit geht, obwohl ich das auch nicht genau sagen kann. Ich bin kein Experte dafür. Aber man hätte vielleicht auch, oder vielleicht wird es diese Tendenz wieder geben, sagen können, wir lassen uns unser Russisch nicht von Russland oder von Putin diktieren, sondern es ist unsere, auch unsere Sprache. Denn es ist ja ein großer Vorzug, mehrsprachig zu sein.
Naja, die Legitimation der eigenen Nationalität ist ja ein ganz wesentlicher Punkt bei den Gedankenspielen des russischen Präsidenten, der das ja in Abrede stellt. Zwei Jahre in Bulgarien waren Sie, 2008 bis 2010, Auslandslektor
an
der Universität in Sofia.
Ja.
Wie haben Sie Bulgarien erlebt? Ich frage deshalb, weil ich mir nicht so ganz im Klaren bin, wie gut das funktioniert hat. Leipziger Buchmesse und Leipziger Messe insgesamt als Ost-West-Drehscheibe und wir lernen uns kennen und so weiter. Ich weiß es nicht, ob das gut funktioniert hat. Immer wieder, aber so insgesamt.
Von Leipzig, die Partnerstadt ist zum Beispiel Plovdiv, diese wunderbare antike bulgarische Stadt, großen antiken Arena. Sicher die schönste bulgarische Großstadt, habe ich auch oft von Sofia aus besucht. Es war natürlich ein Segen, dass dieses Land sehr leicht zu erschließen ist. Verkehrstechnisch ist es nicht so ein Riesenterritorium wie zum Beispiel das benachbarte Rumänien. Und ich habe Bulgarien sehr, sehr geliebt. Ich bin viel unterwegs gewesen, vor allem auch im Süden, in den Rhodopen, also Richtung Griechenland. Auch in Karstwerz sind jetzt zwei Reisetagebücher von Reisen, die ich auch auf Einladung des Goethe-Institutes oder in Kooperation mit dem Goethe-Institut unternommen habe. Und ich habe dort festgestellt, wie viele Querbeziehungen es eigentlich gibt, gerade auch zur ehemaligen DDR. Also für Heiner Müller, den Dramatiker, ist Bulgarien unglaublich wichtig gewesen. Wir hatten dann einen Heiner-Müller-Abend auch am Goethe-Institut durchführen können. Das ist eine sehr, sehr wichtige Station für mich gewesen.
Und da ist viel entstanden auch. Haben Sie noch Kontakt
nach Sofia? Das hat sich inzwischen verloren, leider, aber es hat lange angehalten, ja.
So, und die Kontakte in die USA? Sozusagen auf den Spuren von Wolf-Dieter Brinkmann.
Naja, dann kam 2016 dieser wunderbare Film von Jim Jarmusch raus, Patterson. Und da waren die Gedichte von Ron Padgett drin. Ich sah den Film zufällig, das weiß ich noch, in Braunschweig, als der Film in ganz Deutschland in die Kinos kam. Das war im November 2016. Und ich dachte, ich sehe nicht richtig, als ich die Gedichte von Ron Padgett dort sah. Die wurden auch eingeblendet und natürlich hörte im Film. Und das ist wirklich einer meiner großen Lieblingsfilme. Und es ist natürlich eine große Ehre auch gewesen, dass ich den Ron Padgett auch zwei Jahre später, 2018, einladen konnte nach Deutschland. Wir haben dreimal uns gemeinsam vor Publikum diesen Film angeschaut, also mit Ron Padgett, haben darüber gesprochen. Ich konnte ihn übersetzen, seine Gedichte. In Auswahl waren die schönsten Streichhölzer der Welt. Ist dann 2017.
Der Titel ist sehr, sehr schön.
Erschienen. Sehr, sehr schön. Ja. Bezieht sich eben auch auf dieses Streichholzgedicht, was in dem Film Patterson mit Adam Driver vorkommt. Also wer den Film kennt, der kennt auch dieses Streichholzgedicht.
Ist es eigentlich schwer, Gedichte zu übersetzen? Ich stelle es mir höllisch schwer vor.
Ja, man muss eine Beziehung zu diesem Gedicht entwickeln.
Hilft es, den Autor oder die Autorin zu kennen oder erlebt zu haben?
Ich glaube schon, ja. Wenn sie leben, die Autorin oder der Autor, dann ist es, glaube ich, wichtig, den Kontakt zu suchen. Sei es nur per E-Mail, wenn man sie nicht persönlich kennt. Weil da ergeben sich so viele Fragen beim Übersetzen. Wenn es ein verstorbener Autor ist, ist es noch mal eine andere Frage, wie man dann rangeht. Aus einer anderen Epoche, dann muss man natürlich auch jetzt Beispiel Shakespeare schauen, was bedeuteten die Worte eigentlich in der Vergangenheit. Aber hier hat man ja einen gemeinsamen Horizont, auch wenn der Ron Padgett über 80 ist und eine andere Generation repräsentiert. Wir beziehen uns alle auf die Welt, ne, auch in der wir leben. Aber ich kann ihn fragen nach Dingen, die mir überhaupt nicht klar waren. So gut kenne ich die Vereinigten Staaten nicht, dass mir so viele Dinge aus der amerikanischen Popkultur, die jedem Amerikaner geläufig sind, zum Beispiel auf Baseball oder so beziehen, da musste ich wirklich nachfragen, die Dinge.
Das muss auch vermittelt werden.
Ja.
Wir hören gleich noch ein Gedicht, In der Sonne, ihre Transparenz, weil sie leben ja von der Sonne. Also wie im Grunde genommen alles.
Auch
der Karst hat mit der Sonne zu tun.
Das ist richtig.
Mit Hitze und Kälte und den verwitternden Kontrasten. Ich habe eine Frage, die mir gekommen ist. Wir haben ja das wunderbare Caspar David Friedrich für einen Geopoeten und einen Naturlyriker. Ist Caspar David Friedrich da Pflicht?
Ja, der ist schon sehr spannend in Bezug auf die Landschaft, wie er Landschaft wahrgenommen hat.
Und er hat im Zimmer gemalt.
Na? Ja, aber
die Bausteine erstmal gesammelt. Skizzen
genau, gemacht genau. Er ist schon draußen gewesen. Und es ist, glaube ich, das müssen die Kunsthistoriker uns noch genauer sagen, aber ein Meilenstein in der Geschichte der Landschaftsmalerei, weil er eben, soweit ich das sagen kann, auf den Mittelgrund, oft verzichtet hat und uns so frontal dagegen stellt. Also es gibt diese berühmte Rezension von Goethe, der zunächst ablehnend war, weil das was Neues darstellt. Es ist, als würden einem die Augenlider abgerissen, so hat Goethe gesagt, weil man so frontal plötzlich mit der Landschaft konfrontiert war. Man stand plötzlich da mitten davor und das war ein Erlebnis. Es war nicht Goethe, sondern Kleist, glaube ich, der das über Friedrich sagte. Aber Goethe hatte es ähnlich wahrgenommen auch an ihm. Gerade in dieser Zeit, also haben sich viele Begriffe, was Landschaft betrifft, geprägt. Also es gab einen Zeitgenossen von Caspar David Friedrich, Carl Gustav Carus. Der hat gemalt, er wollte so exemplarische Landschaftsbilder malen und gleichzeitig hat er Briefe über Landschaftsmalerei verfasst, die nannte er Erdlebenbilder. Also für ihn waren Landschaften, gemalte Landschaften, Erdlebenbilder. Ein Dichter, der für mich sehr wichtig war, vielleicht auch eine Zeit lang auch eine Art von Mentor, der Wolf Kirsten, der vor 2 Jahren in Weimar verstorben ist mit 88. Er hat immer gesagt, auch mir immer gesagt, also nicht die Natur ist das, was wir vor uns sehen. Es ist die Landschaft, die von Menschen geprägte Landschaft, weil alles, was Natur ist, haben wir eigentlich schon kultiviert. Und es muss gar nicht schlimm sein. Es ist nicht unbedingt das Naturschutzgebiet, das man jetzt völligen Zugriff verwehrt, wo die meiste Biodiversität gedeiht. Über Jahrhunderte wurde ja eine extensive Landwirtschaft betrieben mit weiten Weideflächen, auch mit verschiedenen Brachen, je nach Jahr und Jahreszeit, mit Blühpflanzen zwischendrin, sodass auf dieser extensiven Landwirtschaft, wie man sie heute zum Beispiel in Biosphärenreservaten finden kann, unglaublich viel gedeiht, eine große Artenvielfalt und Artendichte auch anzutreffen ist. Und das ist schon traurig, dass man da offenbar in der industriellen Landwirtschaft von heute oder die sogenannten konventionellen Landwirtschaft da wenig Einsehen oder Verständnis besitzt, dass das uns unglaublich wichtig ist, weil es ist ja die Erde, die uns trägt und es ist eben nicht die Plantage, die Monokultur.
Wir müssen lesen, sonst kommen wir zu nichts, Rönert. Ein Gedicht noch.
Ja, ich lese das
krönende Abschluss.
Eingangsgedicht des Bandes Erdtagzeit. In der Sonne ihre Transparenz. Wie Gäste aus der anderen Zeitzone, die Bäume am Wegrand, die mit unseren Fahrplänen und Prospekten nichts anzufangen wissen. Und doch haben sie den Stoff hervorgebracht. Ihre Hingabe, unser Material. Wir schieben es in die Lichtungen ab, auf denen wir unseren Gedanken zusehen, wie sie sich fortsetzen, vom leicht kompostierbaren Grund bis an die Luft, die den Sirenen gehört. Sie schweben, vom Seil gelassen, die Ballons über die abgesteckten Felder hinein, in einen Horizont, den keiner von uns mehr kontrolliert. Mag sein, sie gehen in der nächsten Windhose zu Bruch oder landen auf Fabrikgeländen, in deren Kellerpressen es den hellen Kern zur Kenntlichkeit zermürbt. Oder sie bleiben hängen am Lavendel der Provence zwischen Rosmarin und Karst, in der Sonne ihre Transparenz. Wenngleich sie keine Wurzeln schlagen, wozu auch, sind sie hier aufgehoben. Eine Vorstellung, die ihnen keiner streitig macht. Ein Lied der Atmosphäre, das, kehrt es zu dir zurück, nicht wiederzuerkennen ist. Es ging durch Vogelschwärme, Lindenwipfel, Wolkenformen, bis es auf deinem Lippenpaar gelandet ist, das mir nun den Atem verschlägt, wie aus Gärten im Frühjahr die Ferne bricht. In der Sonne ihre Transparenz, hatte sich auf verlassenen Bahnsteigen hinter den alten Fahrplänen abgesetzt, ein Wasserzeichen am bloßen Rand, identisch mit dem Blitz, den er sich verdankt, dem Lächeln, an dem es einmal hing, der gestreiften Rinde, die du in der leeren Tasche mit dir führst, ein Talisman aus lauter Nichts, nur die Reisenden aus der anderen Zeitzone kennen es.
Jan Rönert mit dem Gedicht In der Sonne ihre Transparenz. Jan Rönert, der Lyriker, zu Gast bei MDR Kultur trifft. Ich danke herzlich und wünsche viele schöne Wanderungen in Karstformationen.
Vielen Dank.
In der kommenden Woche ist Holger Bartsch zu Gast. Er ist der evangelische Kulturhauptstadtpfarrer Chemnitz 2025 und wird an diesem Sonnabend vor Ostern zum Stand der Vorbereitungen mit uns im Gespräch sein. Alle Sendungen MDR Kultur trifft nachzuhören unter mdrkultur.de und natürlich regelmäßiges Angebot in der Audiothek. Mein Name ist Thomas Bille. Ich sage, machen Sie es gut.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.